war die Krada unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst.
Kapitel 13 im Konzentrationslager. Zwei Tage nach dem einseitigen und unfreiwilligen Wiedertreffen der beiden Kindheitsfreunde traf Dirlewanger im Lager ein. Über das SS-Hauptamt wurden insgesamt 100 Männer ausgewählt. Hierunter waren 20 Personen im Rang eines Unteroffiziers oder Scharführers. Die restlichen 80 Männer waren vorbestrafte Wilddiebe, Säufer und Vergewaltiger. Alle versammelten sich in Zehnerreihen auf dem Exerzierplatz vor der Kaserne. Dirlewanger trug die nagelneue Uniform eines Obersturmführers. In seiner Begleitung war Sturmscharführer Schmidt aus Berlin. Dirlewanger ging langsam durch die Reihen der versammelten Männer. Er musterte sie gründlich und ließ sich von Schmidt immer wieder etwas einflüstern, um welche Personen es sich handelte. Schließlich stellte er sich auf eine Kiste etwa 3 Meter vor der ersten Reihe. »Männer«, begann Dirlewanger seine Begrüßungsansprache. »Sie wurden ausgewählt, dem Führer und dem deutschen Volke zu dienen. Die hehren Ziele der deutschen Nation müssen erreicht werden. Polen ist besetzt und dank der Tapferkeit und Stärke der Wehrmacht werden dort Tag für Tag Fortschritte in der Eroberung von Lebensraum für die arische Rasse getätigt. Aber der Kampf geht weiter, hinter der Front. Und wer kämpft dort?« Er blickte in die Gesichter der Männer. »Ich sage Ihnen die Antwort. Partisanen. Sie betreiben Sabotage, Spionage und bekämpfen uns und unsere Verbündete gezielt aus der Deckung der Zivilbevölkerung heraus. Was heißt das? Das bedeutet, dass der Feind keine Uniform trägt und daher nur schwer zu erkennen ist. Jeder Pole, jeder Mann und jede Frau ist somit ein potenzieller Feind, der bekämpft werden muss. Dieser Kampf ist unsere Aufgabe. Wir kämpfen unabhängig von den großen Heerverbänden und unterdrücken jeglichen Widerstand im Ansatz. Wie ein Wolfsrudel seine Beute jagt, so gehen wir gegen Partisanen vor. Wir werden sie zusammentreiben und unnachgiebig das Recht des Stärkeren zelebrieren, ohne Erbarmen.« Dirlewanger machte eine Pause. Ein Murmeln und Raunen ging durch die Runde. Er fuhr fort. Alle, die sich hier versammelt sind, haben sich eines Vergehens schuldig gemacht. Sie wurden verhaftet oder degradiert. Aber wir geben ihnen eine zweite Chance. Vorausgesetzt, sie erweisen sich als fähig, die von ihnen erwarteten Aufgaben zu erfüllen. Deshalb sind sie hier. Wir werden sie die nächsten Wochen genau beobachten. Wer alle Voraussetzungen mitbringt, die für den unbarmherzigen Kampf gegen Partisanen notwendig sind, der wird voll rehabilitiert und zieht in den Krieg. Wer sich als unfähig zeigt, geht zurück ins Gefängnis oder wechselt auf die andere Seite dieser Mauer. Er deutete in Richtung des Wachturms. Ich hoffe, dass ich mich unmissverständlich ausgedrückt habe. Wir werden gleich heute damit anfangen, aus ihnen das beste und gefürchteste Kommando zu bilden, das die Welt bisher gesehen hat. Haben Sie das verstanden? Jawohl, Herr Obersturmführer, klang es gleichzeitig aus 100 Kehlen. Anschließend johlten die Männer. Dirlewanger war zufrieden. Der erste Schritt seines Vorhabens war getan. Bald konnte er mit seiner Truppe aus Randfiguren, Säufern und Verbrechern den Krieg führen, den er sich sein ganzes Leben lang gewünscht hatte. Die nächsten 7 Wochen wurden die Auserwählten gedrillt. Es wurde in der Hitze und im strömenden Regen Gewaltmärsche absolviert. 10 Männer fielen schon in der ersten Woche durch das Raster. Es waren schwere Trinker, deren Körper durch die Folgen des Alkoholismus nicht mehr mithalten konnten. Für Bernhard war diese Belastung kein Problem. Er marschierte wie eine Maschine, unermüdlich. Abends hielt er sich von den gelegentlichen Saufgelagen fern. Er sprach nur, wenn er gefragt wurde. Durch das ständige Zusammensein bildete sich aus dem zusammengewürfelten Haufen eine eingeschworene Truppe. Man fand rasch zueinander, nicht zuletzt wegen ähnlicher Charakterzüge. Bernhard blieb der Außenseiter. Dass er für Dirlewanger dennoch zu einem der wichtigsten Mitglieder seines Sonderkommandos werden sollte, zeigte sich, als in der 3. Woche Schießübungen der besonderen Art anstanden. Nachdem sie sich wie jeden Tag alle Truppenmitglieder auf dem Exerzierplatz gesammelt hatten, führte sie Sturmscharführer Schmidt an der Hauptfront des Lagers vorbei in den Industriehof. Alle trugen volle Kampfmantur. Am Ende des Hofs stand das Krematorium. Hier wartete bereits Dirlewanger auf sie. Das Krematorium war ein relativ unscheinbar wirkender Betonbau. Hinter dem Krematorium war eine breite Wiese, welches sich an der Mauer entlang bis zur Dreieckspitze des Lagers über etwa 130 Meter erstreckte. Genau auf Höhe des Krematoriums war eine Lücke in der Lagermauer. Der Zugang bestand aus einem 2 Meter breiten Tor. Auf beiden Seiten des Tors standen Wächter. »So, Männer«, empfing sie Dirlewanger, »jetzt zeigt mir mal, was ihr für gute Schützen seid. Alle Wilddiebe und Scharfschützen vortreten und Zehnerreihen bilden.« 70 Personen gruppierten sich, wie geheißen, in 7 Reihen. Jeder schießt nur einmal auf die ihm zugewiesene Zielperson. Und zwar erst, wenn ich das Kommando gebe. Ist das klar? Jawohl, Herr Obersturmführer, antworteten die Männer. Schön, dann fangen wir an. Die ersten 10 positionieren sich. 10 Männer legten sich mit Abstand von etwa 1 Meter in Schussposition auf die Wiese. Dirlewanger gab anschließend den KZ-Wachmännern ein Zeichen, woraufhin diese das Tor zum Lager öffneten. Weitere SS-Männer trieben mit Hunden und angelegtem Gewehr 70 Insassen aus dem Lager vor das Krematorium. Aus dieser Gruppe wurden wiederum 10 Sträflinge ausgewählt. Auf der Rückseite ihrer Jacken wurden mit Stecknadeln weiße Stofffetzen mit Nummern von 1 bis 10 befestigt. »Verstehen die Deutsch?«, fragte Dirlewanger, Sturmscharführer Schmidt. »Habe ich zumindest an die Kommandatur so weitergegeben, dass sie Deutsch verstehen sollen, Herr Obersturmführer?« antwortete er. »Schön«, sagte Dirlewanger, jetzt an die Häftlinge gewandt. »Heute ist euer Glückstag. Es finden die Olympischen Spiele Sachsenhausen statt. Wer schnell genug läuft, der gewinnt als Preis seine Freiheit. Wer zu langsam läuft, hat leider Pech. Wer sich weigert zu laufen, wird gleich von mir höchstpersönlich erschossen.« Er blickte auf die Häftlinge, auf die Wachmauer und die Schützen, bis er das Kommando gab. »Und los geht's!« Die 10 KZ-Insassen liefen nebeneinander wie bei einem 100-Meter-Lauf, so schnell sie konnten. Nach etwa 70 Metern gab Dirlewanger das nächste Kommando. »Schießen!« schrie er. Nahezu gleichzeitig wurden die Schüsse abgegeben. Die nebeneinander laufenden Sträflinge gaben gute Ziele ab und wurden alle tödlich getroffen. »Hm, war wohl etwas zu einfach«, murmelte Dirlewanger. »Bringt die nächsten 10.« Erneut gab er das Kommando. Dieses Mal wartete er, bis etwa 100 Meter gelaufen waren. Einige der Männer waren so geschwächt, dass sie schon fast vor dem Schusskommando Dirlewangers in Kräfte zusammenbrachen. Wieder wurden alle getötet. Unter den verbliebenen 50 Häftlingen gab es derweil Unruhe. Wörter wurden gewechselt. »Schnauze halten«, rief Dirlewanger, »die nächsten 10.« Dieses Mal liefen die Zielpersonen nicht mehr so schnell wie möglich, sondern rannten zum Teil hintereinander, schlugen vereinzelte Haken und wechselten die Geschwindigkeit. 2 Männer gingen langsam und tief geduckt entlang der Lagerbegrenzung. »Die meinen wohl, die sind besonders schlau«, sagte Dirlewanger. »Los, hetz die Hunde auf sie!« Die Wachmänner ließen daraufhin 5 Hunde los, die wütend bellend auf die Männer stürmten. Instinktiv vor der Hundemeute fliehend, strömten die Häftlinge auseinander und liefen wieder so schnell sie konnten. Dirlewanger gab das Kommando. Die Schüsse fielen. Erneut wurden alle getroffen. »Und die nächsten 10«, sagte Dirlewanger, schon etwas gelangweilt klingend. Unter den Schützen war dieses Mal Bernhard. Alle Häftlinge liefen schnellstmöglich los. Nach etwa der Hälfte der Strecke schlugen einige jedoch Haken. Man hatte zwischenzeitlich das Spiel durchschaut. Nach 100 Metern kam der Schießbefehl. 8 Häftlinge wurden getroffen, 2 liefen hakenschlagend weiter. Nach 10 Sekunden hörte man einen Schuss. Häftling Nummer 9 fiel zu Boden. Nach weiteren 5 Sekunden wurde Nummer 10 tödlich getroffen. Alle Anwesenden blickten verdutzt nach vorne. »Wer hat da nachgeladen und geschossen?«, fragte Dirlewanger. »Ich weiß, Herr Obersturmführer«, sagte Bernhard. »Vortreten«, rief Dirlewanger. Bernhard erhob sich und positionierte sich vor Dirlewanger. »Name?« »Oberscharführer Neumann, Bernhard Neumann aus München.« »Aha, der Herr Oberscharführer Neumann aus München«, sagte Dirlewanger sanftmütig. »München. Eine wunderschöne Stadt, mit der ich herrliche Erinnerungen verbinde.« Plötzlich wechselte er die Stimme auf einen bellenden Kasernenhofton. »Es interessiert mich überhaupt nicht, wie Sie mit Vornamen heißen und aus welcher Stadt Sie kommen. Sie Cretin! Was mich interessiert ist, wenn meine Soldaten meine Befehle missachten. Habe ich nicht gesagt, dass nur jeder einen Schuss abgeben darf?« »Bitte um Verzeihung, Herr Obersturmführer«, meinte Bernhard. »Ich dachte mir nur, dass der Herr Obersturmführer noch wütender ist, wenn die beiden von meinen Kameraden verfehlten Zielpersonen entkommen wären.« Dirlewanger musterte Bernhard jetzt vom Scheitel bis zur Sohle. »So, das haben Sie sich gedacht. Merken Sie sich eins. Für das Denken bin ausschließlich ich zuständig. Verstanden?« »Jawohl, Herr Obersturmführer.« »So, und jetzt wieder ab ins Glied. Schmidt, Die nächsten 10. Dirlewanger gab nach etwa 90 Metern den Schussbefehl. Erneut schafft es einer der Häftlinge, dem für ihn vorgesehenen Schuss zu entkommen. Nachladen, nochmal schießen, rief Dirlewanger. Wieder ging der Schuss daneben. Schnell, alle nachladen und das gleiche Ziel anvisieren. Es erfolgte nach 10 Sekunden 10 Schüsse, die alle ihr Ziel verfehlten. Der Häftling, ein junger und kräftiger Mann, der erst seit 2 Monaten im Lager war, lief weiter, so schnell er konnte. Er rannte mal 2 Schritte nach links, dann wieder 3 Schritte nach rechts. Der Abstand zwischen ihm und den Schützen war inzwischen mehr als 300 Meter. Gleich habe ich es geschafft, dachte der Häftling. Nicht mehr weit, dann habe ich es geschafft. Er rannte weiter und bekam nichts von den Kommandos in seinem Rückenwind. Als er insgesamt fast 500 Meter zurückgelegt hatte, musste er kurz durchatmen. Er drehte sich in gebückter Haltung um. Das Lager und das Krematorium lagen schon weit hinter ihm. Die SS-Männer und die verbliebenen Sträflinge waren nur mehr schemenhaft als dunkle Punkte zu erkennen. Er formte seine Lippen zu einem Lächeln. Geschafft, dachte er sich, als er plötzlich ein seltsames Sirren wahrnahm. Den Bruchteil einer Sekunde später fiel er tot ins Gras. Kugel traf ihn genau in der Mitte der Stirn. Der ist tatsächlich getroffen worden, sagte Dirlewanger durch ein Fernglas blickend. Gut gemacht, Neumann. Sie sind ja ein erstaunlicher Schütze. Sogar in stehender Position getroffen. Respekt. Danke, Herr Obersturmführer, sagte Bernhard. So, und ich habe genug gesehen, sagte Dirlewanger, packte das Fernglas wieder ein, zog seine Pistole, ging zu den verbliebenen Sträflingen und erschoss wahllos 5 von ihnen per Genickschuss. Der Rest des Gesindels räumt die Leichen ins Krematorium und darf anschließend wieder ins Lager. Von der Schießerei auf der Wiese am Industriehof bekam Ludwig nichts mit. Schüsse, Hundegebell und Schreie gehörten mittlerweile zur normalen Geräuschkulisse. Er war seit einem Jahr im KZ Sachsenhausen. Die Zeit vom Tag seiner Verhaftung, dem 8.11.1938, bis zum April des darauf folgenden Jahres verbrachte er im Gestapo-Gefängnis in München. Er wurde wegen Rassenschande, Beihilfe zur Flucht, Dokumentenfälschung, Diebstahl sowie der Planung eines terroristischen Anschlags auf eine Kaserne verurteilt. Sein junges Alter von 19 Jahren zum Zeitpunkt der Verhaftung rettete ihn vor den Gefängnisgalgen. Als Arier und aufgrund seines Engagements in der katholischen Kirche bekam er den roten Winkel eines Politischen. Im KZ blieb ihm nichts von seinem Leben. Alle Anstrengungen seines bisherigen Daseins in der Schule und im Waisenheim schienen umsonst. Lebendig erhielt ihm sein Instinkt. Er lebte nicht, er überlebte. Jeden Tag aufs Neue. Die Lagerbaracke, der er zugeteilt war, war hoffnungslos überfüllt. Man hatte etwa 1,5 Meter Platz zum Schlafen. Viele schliefen auf dem Boden. Wer nachts auf die Toilette musste, hatte keine Möglichkeit aufzustehen. Also ließ man es laufen. 3 Schlafebenen waren vorhanden. Die oberste Ebene war aus diesem Grund am begehrtesten. Um seinen Schlafplatz kämpfte Ludwig jeden Abend. Morgens wurde er um 4:30 geweckt. Er hatte eine halbe Stunde bis zum Morgenappell, um das Bett zu machen und seine Morgentoilette zu erledigen. 8 Pissoirs und 8 Toiletten standen für bis zu 200 Personen zur Verfügung. Die Sträflinge drängelten und kämpften darum, ihre Notdurft zu verrichten. Es herrschten grobe Umgangsformen. Solidarität und Mitgefühl waren nicht gewünscht. Zum Frühstücken gab es eine lauwarme, undefinierbare Brühe ohne Zucker. Dann ging es vom Appell zum Arbeiten. Jeden Tag schuftete Ludwig 11 Stunden am Stück. Zum Essen bekam er wenig und oft faules Brot. Er war sich sicher, dass er hier sterben würde. So wie die vielen anderen um ihn herum, die jeden Tag wegen Kälte, Hunger und Entkräftung ihr Leben ließen. Aber Ludwig überlebte das Konzentrationslager Sachsenhausen. Er hielt durch. Es rettete ihn sein Wille, seine Zähigkeit und der Krieg. Ja, der Krieg. Im Oktober 1942, gut 2 Jahre nachdem ihm Bernhard begegnete, durfte Ludwig mit 100 weiteren Häftlingen die Hölle Sachsenhausen verlassen. Als gesunder junger Mann mit deutscher Herkunft wurde er einer Strafdivision zugeteilt. Der Endsieg dauerte nun länger als gedacht. Der Herr Hitler benötigte frische Soldaten. So zog also auch Ludwig in den Krieg. Den sinnlosen Krieg eines geisteskranken Führers und seiner verbrecherischen Gehilfen, wie Oskar Dirlewanger einer war.